Entschuldigung. Entschuldigung. Hier sollte der Treffpunkt für die Reisegruppe Reach Palestine sein. Wissen Sie, ob ich hier richtig bin? Warum ich so aussehe? Bei uns vor 2000 Jahren, da sah man so aus. Was Reach Palestine ist, es geht um einen Outreach, um einen Mission Trip. Auf Deutsch ein Missionseinsatz. Also unser Leiter, also der Jesus, der hat uns hierher gerufen. Was ein Missionseinsatz ist, das weiß ich auch nicht. Jesus sammelt uns 12 Weggefährten hier und dann geht's los. Ja, ich bin einer der 12. Welcher von denen? Na, hören Sie mal. Ich bin derjenige von den 12, von dem man sagen wird, er sei einer der wichtigsten. Ja, fragen wir doch das hier herumsitzende Volk. Entschuldigung? Ja, wie viele von den 12 kennen Sie denn? Also jetzt nicht die Game of Thrones Staffeln, das sind 8. Auch gute Idee, nicht die 12 Stämme Israels, nein. Wie viele von den 12 Jünger Jesu kennen Sie wirklich? Versuchen Sie doch mal mit Ihrem Sitznachbarn ganz kurz zusammen die 12 zusammenzukriegen. 12 Jünger Jesu. Mit eurem Nachbarn mal kurz 12. Wer kommt auf 12? Wie viel schaffen Sie? Also, kleiner Tipp, Simon Petrus, der bekannteste, fehlen noch 11. Wer hat Jesus verraten? Judas. Jetzt sind wir bei 10, die noch fehlen. Wo sind die BUler vom letzten Jahr? Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, wir lösen aus. An mehreren Stellen in der Bibel werden alle 12 genannt. Und nach der Jesus-Biografie von Lukas sind es folgende. Simon, dem Jesus den Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas. Dann kommen Jakobus und Johannes, sind auch 2 Brüder. Dann kommen Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas. Dann kommt der 2. Jakobus. Dann kommt der 2. Simon. Und dann kommen nochmal 2 Judas. Judas, der Sohn von Jakobus, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Das sind wir 12 Weggefährten. So. Wer ich denn nun von den 12 bin? Na, ich habe es ja schon anklingen lassen. Einer, der 2019 der wichtigste sein wird, wahrscheinlich. Kleiner Tipp. Ich habe nach alexandrinischer Überlieferung das Matthäusevangelium nach Äthiopien und Ägypten gebracht. Andere meinen, ich wäre in Indien und Armenien gewesen. So genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Aber an einem der Orte bin ich wohl auch für meinen Glauben an Jesus gestorben. Noch ein Tipp, mein Name bedeutet übrigens Sohn des Talmai. Und jetzt weiß es jeder, oder? Nein? Okay. Ich bin der Jünger Bartholomäus. Das bin ich, der berühmt-berüchtigte Bartholomäus mit hebräischem Rufname Nathanael. So bedeutend bin ich jetzt auch nicht. Die biblischen Autoren haben nur die Geschichte überliefert, wie ich zum Glauben komme, nämlich in Johannes 1, 45 bis 50. Warum ich einer der wichtigsten dann aber 2019 bin, das lasse ich dich gleich wissen. Pass auf. So. Oh, da kommt er. Unser Reiseveranstalter. Da kommt Jesus und jetzt geht's wohl los. Die Miri liest uns vor, was jetzt passiert.
Ich lese das Evangelium nach Lukas Kapitel 9, Vers 1 bis 6. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Macht, über alle Dämonen und Krankheiten zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes bekannt zu machen und die Kranken zu heilen. Jesus sagte ihnen, nehmt nichts mit auf die Reise, weder Handy noch Tasche, nichts zu essen, kein Geld und keiner soll Wechselwechseln bei sich haben. Wenn euch jemand in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt die ganze Zeit dort, bis ihr den Ort wieder verlasst und zieht von dort aus weiter. Wenn man euch in einen Ort aber nicht aufnimmt, dann geht raus an jenem Ort und schüttelt euch den Staub von euren Füßen. Tut das als Hinweis auf das Gericht, das ihr erwartet. Dann teilten sich die 12 Jünger auf die Dörfer aus. Überall machten sie das Reich Gottes bekannt und heilten.
Halt, stopp! Alles bleibt so, wie es ist. Was sollen wir bitte tun? Was hat er gesagt? Reich Gottes bekannt machen und Kranke heilen? Ich? Ich einfacher, unbedeutender Bartholomäus? Okay, übers Reich Gottes, da habe ich schon ein paar Sachen von Jesus gelernt. Mit Jesus hat das Reich Gottes begonnen. Das Reich Gottes ist angebrochen, aber noch nicht völlig entfaltet. Dazu gebraucht Jesus uns, die 12 Apostel, Jünger und einfach alle Christen. Aber jetzt muss ich erstmal, wenn ich zu den Leuten in die Orte gehe, die muss ich ganz Grundlegendes erklären. Vielleicht mache ich es so. Gott liebt dich. Gott wünscht sich, dass du seine Liebe erlebst, erfährst und spürst. Bei Gottes Reich geht es auf keinen Fall darum, dass Jesus unser neuer staatlicher Herrscher sein wird. Er wird auch nicht die römische Besatzungsmacht aus Israel rausschmeißen. Gottes Reich ist kein Gottesstaat mit Grenzen, eigenem Recht und nur Gläubigen als Volk. Gottes Reich ist eine immer wieder hereinbrechende Vorabschattung des Himmels. Reich Gottes ist der Himmel auf Erden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, hat Jesus uns mal beten beigebracht. Der Apostel Paulus sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gottes Reich ist der Himmel auf Erden. Und danach sehen wir uns. Gottes Wille geschieht, sein Friede herrscht, göttliche Gerechtigkeit überall, gesunde Menschen, die füreinander in Wort und Tat einstehen, das ist Gottes Reich. So mache ich es, so erkläre ich es, genau. Gott liebt dich. Gott gibt alles, damit sein Reich sich anfängt zu entfalten. Und in Jesus sehen wir den Himmel auf Erden, Gottes Liebe, dein Reich komme. Okay, und das sollen wir jetzt machen. Ich weiß nicht, ob ich das vor Leuten hinkriege, aber mal schauen. Und dann noch dieses Heilen. Gottes Reich bekannt machen und heilen. Heilen so wie Jesus. Das soll funktionieren. Und was, wenn nicht? Oh, wie unangenehm, wenn ich dann für jemanden, der krank ist, dann bete ich und dann ist er danach nicht gesund. Die Juden, zu denen ich jetzt gehe, in die Dörfer, die erwarten denjenigen, der Gottes Reich beginnt. Und derjenige, den soll man daran erkennen, dass Menschen geheilt werden. Dass Blinde sehen und Lahme gehen. Und Jesus heilt ultra viele Menschen. Und jetzt gibt er diese Fähigkeit und diese Autorität an uns weiter. Ich will nicht müde werden, für Kranke und Verletzte zu beten. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns Christen gebraucht, um Menschen direkt zu heilen. Und ich durfte das schon erleben. Ich war mal auf einem Sommerlager, Sola Mannheim, und wir haben eine Session gehabt, wir haben gesungen und dann kamen auch Lieder vor, dass Jesus heilt. Und nach dieser Session waren wir draußen am Zelt gesessen, auf einmal kommt ein Teenager zu mir am Humpeln und sagt, ey, mein Knie tut so weh, ich war im Sanitäterzelt und die konnten nichts machen. Und was soll ich jetzt machen? Und wir saßen da. Und mir ist eingefallen, wir haben doch gerade dieses Lied gesungen. Wir probieren es einfach mal. Und dann habe ich einfach für den gebetet. Jesus, bitte schenk doch, dass sein Knie wieder ganz ist und er normal laufen kann. Und dann habe ich gesagt, so richtig mutig, und jetzt steh auf und geh. Und dann, und dann ist er aufgestanden. Und er ist so zögerlich. Und dann hat er so geguckt. Und dann, Alter, ist er rumgelaufen. Und ich glaube, viele Christen können noch andere crazy Stories erzählen. Aber ich will nicht müde werden, für Kranke und für Verletzte zu beten. Ich verstehe es auch nicht. Ich hatte in der Studium so eine Phase, da habe ich für alle Leute gebetet, die irgendwie so ein bisschen krank waren. Und öfter war es bei mir so, dass Gott dann nicht direkt leider geheilt hat. Aber ich möchte da nicht müde werden. Ich möchte weiter für Kranke und Verletzte beten, weil ich überzeugt bin, dass Jesus uns Christen gebraucht, um Menschen zu dienen, seine Liebe zu tun, da sein, dem Stress, Hektik und dem Druck unserer Zeit zum Trotz Menschen dienen. So wie die drei Weggefährten von Hiob. Dienen. Im Dienen ist auch das Heilen inbegriffen. Jesus heilt durch uns. Das ist doch viel zu früh. Das ist doch viel zu früh. Vor zwei Kapiteln Lukas Evangelium hat Jesus mich und die anderen 11 doch erst berufen. Und jetzt, 2,5 Kapitel später, nach Kapitel 6, Kapitel 9, jetzt sollen wir schon Jesus nachahmen? Das ist viel zu schnell. Und so kurz konnte ich Jesus erst kennenlernen, von ihm lernen, über ihn lernen. Und jetzt sollen wir Apostel das tun? Ob das so gut ist? So jung, so unreif, so früh? Jesus scheint das Risiko in Kauf zu nehmen und er schickt uns, er schickt mich, Jesus schickt dich. Daher auch der Begriff Apostel. Apostel heißt einfach Gesandter. Als Jesus seine 12 engsten Buddies in Kapitel 6 auswählt, nennt er uns gleich die 12 Apostel. Mit dem Titel sagt Jesus eigentlich indirekt, ich werde euch aussenden. Neben uns 12 Aposteln hat Jesus eine riesige Menge an Jüngern, Frauen und Männern ständig um sich herum. Jünger heißt übrigens einfach Schülerin, Schüler. Ja, Jesus hatte bewusst gegen den damaligen gesellschaftlichen Trend auch Schülerinnen in Lukas 8. Später macht Jesus klar, dass alle Schüler auch Gesandte sind. Jesus sendet zuerst uns 12, dann in Kapitel 10 sendet er viele Schülerinnen und Schüler, insgesamt 70, in Zweierpaaren in die Orte. Zuerst die 12 zu den 12 Stämmen Israels und dann auch wieder symbolschwer die 70 zu den 70 Völkern. Die Juden dachten angelehnt an 1. Mose 10, es gebe insgesamt 70 Völker auf der Erde. 70 als symbolische Vollzahl, alle Christen zu allen Völkern. Und dann auch wirklich alle Schüler. Später auch einfach Christen genannt. Jesus sendet alle seine Christen an die Enden der Erde, um Gottes Reich bekannt zu machen und zu heilen. Im weiten Sinne sind alle Christen Apostel, also Gesandte. Aber das mit den Titeln und Ämtern, das ist ja so eine Sache. Wir 12 Weggefährten, wir beanspruchen von jetzt an oder von diesem Moment an, dass wir die 12 Apostel genannt werden. Auch wenn wir alle Christen Schüler und Gesandte sind. Jesus schickt uns alle. Und jetzt sag doch mal deinem Nachbar jetzt mal kurz hier zur Verdeutlichung, Jesus schickt dich. Sag mal gerade deinem Nachbar, Jesus schickt dich. Betonung auf dem dich. Jesus schickt dich. Genau. Jesus schickt dich. Wir sind alle Gesandte. Wir sind alle Gesandte. Wir alle werden von Jesus geschickt. Wir alle werden von Jesus geschickt. Geschickt, um den Leuten in Worten und Taten zu vermitteln, Gott liebt dich. Und was ist das denn? Jesus sagt, wir dürfen unser Handy nicht mal mitnehmen. Wie soll ich das überleben? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist doch unverantwortlich vom Reiseveranstalter. Hallo, das ist gefährlich. Natürlich steht im Originaltext nicht Handy, sondern Stab. Aber der Stab damals gleicht in gefährlichen Situationen dem heutigen Handy. Damals hat man den Stab vor allem dazu gebraucht, um sich gegen wilde Tiere zu verteidigen. Kommt ein hungriges wildes Tier hinter einem Felsen hervor, versucht man dem Tier mit dem Stab eins überzubraten und dann ist gut. Heutzutage sagt man dazu Handy, weil wenn man zwischen Orten unterwegs ist und es wird gefährlich, dann ruft man die Polizei, Familie oder Freunde an. Ging damals nicht. Jesus sagt, lass das hier. Jesus sagt sogar, lass deine Tasche da. Was? In dem Koffer? Da ist doch mein ganzes Proviant, meine ganzen Snacks. Den wollte ich vor mir aufstellen, wenn ich auf den Marktplätzen den Leuten von Gottes Liebe erzähle. Dann hätten sie ein paar Münzen reinwerfen können. Ja, wo soll ich denn mein ganzes Geld und mein Portemonnaie, meine Wechselklamotten alle reinmachen? Lass alles hier. Warum? Das ist doch unvernünftig. Ich denke, dass das mal wieder so eine Lektion ist von unserem Jesus an uns 12 Weggefährten. Wir Jünger, wir Christen sollen lernen, auf Jesu Versprechen zu vertrauen. Sorgt euch nicht um euer Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Das sagt Jesus in seiner berühmtesten Rede. Gott wird uns versorgen. Wir müssen jetzt echt darauf vertrauen, dass uns barmherzige, gastfreundliche Leute aufnehmen und versorgen. Schon ein bisschen crazy. Aber wenn jemand sein Haus öffnet, dann sind wir halt auch direkt bei den Menschen, denen wir Gottes Liebe zeigen und erklären können. Ist Christen 2019 dieses urchristliche Ideal der Besitzlosigkeit und Vorsorgelosigkeit, ist das für Christen 2019 auch noch umsetzbar? Was ist daraus geworden? Ich lasse diese Frage einfach mal im Raum stehen. Vom Ablauf her sollen wir in einem Ort immer nur in einem Haus bleiben. Ein Haus, unser Basislager. Von dem aus sollen wir dann in dem Ort dienen, Gottes Reich bekannt machen, Menschen heilen. Und ich denke, das sagt Jesus, damit wir uns zufrieden geben mit dem, was uns die Gastgeberfamilie gibt. Es soll nicht dazu kommen, dass wir, wenn uns das Essen dann nicht schmeckt, die Matratze nicht weich genug ist, dass wir einfach zum nächsten Haus gehen und fragen, hier, können wir bei euch bleiben? Dieses eine, wie auch immer, gastfreundliche Haus soll genügen. Und wenn wir dann wenn wir in einem Ort überhaupt nirgendwo aufgenommen werden, dann sollen wir, wie damals üblich, beim Verlassen des Ortes unsere Schuhe abklopfen. Das machen wir Juden, wir frommen Juden eigentlich immer, wenn wir durch Gebiete laufen, in denen die Menschen nicht an Gott glauben. Weil wir wollen ja nichts Unreines in unser heiliges Zuhause mitbringen. Aber jetzt hier dient es vor allem als Zeichen für die Leute im Ort. Die sollen hören und sehen, wie wichtig uns die Botschaft ist, die wir ihnen eigentlich vermitteln wollen. Das Schuhe ausklopfen, das soll zeigen, was wir vermitteln wollen, das ist ultra wichtig. Wir gehen aber jetzt. Wollt ihr nicht doch? So viel zur Missionsstrategie. Und jetzt zu der Frage, die uns hier allen in den Köpfen schwirrt. Jetzt die Frage, die mir Bartholomäus die ganze Zeit im Kopf schwirrt. Meint Jesus wirklich mich? Schickt Jesus auch mich, Bartholomäus? Meint Jesus mich? In meinem Fall, hat er wirklich alle 12 jetzt gemeint? Weil wenn er Petrus gemeint hat, dann ja klar. Das kann ich verstehen. Der ist ein Vorreiter, das ist ein großer Prediger vor dem Herrn, dominant, klar, deutlich. Der ist ja auch nicht umsonst bekannt und angesehen. Aber ich? Bin ich genug? Ja, sicher hat Jesus auch Petri Bruder Andreas gemeint. Klar, der ist auch echt begabt. Wie der mit Worten umgehen kann, das kann ich mir vorstellen, dass der direkt mit Leuten über den Glauben ins Gespräch kommt. Aber ich? Bin ich genug? Ja, und Thomas, den kann ich mir auch gut vorstellen. Der durchdenkt erst immer mal alles und der versteht's und kann's erklären. Und der ist halt auch einfach so von seiner Art her ein Diener. Der dient Menschen und man kann förmlich beobachten, wie sie innerlich geheilt werden. Aber ich? Bin ich genug? Zum Schluss schlüpfe ich kurz aus der Bartholomäus-Rolle in die Predigerrolle und ziehe mir dazu angemessene Predigerkleidung an. So geht es ja nicht. Jetzt. Kennen wir diese Einwände von Bartholomäus nicht auch alle irgendwie? Ja, Jesus beauftragt und bevollmächtigt uns Christen, aber mich? Ja, Jesus schickt uns Christen, seine Liebe zu verbreiten, aber mich? Ja, Jesus will uns Christen gebrauchen, aber mich? Ja, so ein Pazani, Hartl oder Fallert, klar, die schickt Jesus. Ja, klar, so eine Else Diehl, Mia Friesen, Christina Brudereck, die gebraucht Jesus. Ja klar, aber mich? Stell dir vor, Jesus würde uns jetzt hier in der Gemeinde sagen, stopp, ab jetzt kein Gottesdienst mehr. Wir leben jetzt nur noch das, was wir gehört und gelernt haben. Die Gemeinde gibt es jetzt 30 Jahre, das muss jetzt erstmal reichen. So, ich glaube, so hat sich Bartholomäus so ein bisschen gefühlt. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als ein Jahr war er mit Jesus unterwegs und jetzt auf geht's, ahmt mich nach, auf geht's, ab in die Orte. Ich habe mich so ähnlich gefühlt, als ich einen Führerschein gemacht habe. Da wurde ich befähigt, mehr oder weniger Auto zu fahren. Und dann wurde ich vom Staat über den TÜV dazu bevollmächtigt, Auto zu fahren. Also ich habe es ein bisschen gelernt und habe dann einen Führerschein bekommen. Dann bin ich nach Hause und zu Hause war mein Papa und der hat mir dann den Audi-Schlüssel in die Hand gegeben und hat gesagt, jetzt fahr du mal. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt, auf einmal hast du einen Audi-Schlüssel in der Hand. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn Jesus uns sagen würde, Schluss, jetzt wird gelebt, was ihr gehört habt. Wie würdest du reagieren? Ich würde vielleicht sowas sagen wie, ich habe das neueste Buch zum Thema Glauben, Leben noch gar nicht gelesen. Ich habe die 7 Farben, wie ich von meinem Glauben rede, noch gar nicht durchgearbeitet. Das ist ganz schön schnell. Können wir nicht noch die Seminarwoche im Herbst abwarten? Und dann gehe ich auch versprochen zum Jüngermachen-Seminar. Was denkst du? Wäre das nicht was? Wir tun jetzt mal das Christsein und hören nicht nur. Aber so ist Jesus nicht, Gott sei Dank. Jesus schickt nicht nur, er tut mehr. Schauen wir uns an, was Jesus tut. Wenn wir uns den Text genau anschauen, lesen wir in Vers 1, dass Jesus seine 12 zusammenruft. Jesus sammelt seine Gemeinde, seine kleine Gemeinde. Jesus sammelt sie auch hier, sonntagmorgens um 10.30 Uhr, seine Gemeinde. Und dann im zweiten Teil von Vers 1 steht, Jesus gab ihnen Kraft und Macht, über alle Dämonen und Krankheiten zu heilen. Und Jesus gab ihnen Kraft und Macht. Jesus befähigt und bevollmächtigt seine Gemeinde. Jesus gibt ihnen die Fähigkeit zu heilen und zu dienen und die Autorität, das in seinem Namen, in seinem Auftrag zu tun. Und dann in Vers 2 schickt Jesus seine Gemeinde los mit dem Auftrag, das Reich Gottes bekannt zu machen und die Kranken zu heilen. Und dann, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du in Vers 10 nachgucken, dann sammelt Jesus wieder seine Gemeinde, seine Apostel. Da steht in Vers 10, als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Dann nahm Jesus sie mit sich und zog sich zurück, um mit ihnen allein zu sein. Und der gleiche Kreislauf beginnt dann wieder in ein Kapitel später, Kapitel 10, mit den 70 Jüngerinnen und Jüngern. Und das Gleiche lässt sich auch heute bei den Jüngern 2019 beobachten. Sonntag sammelt Jesus seine Jünger unter anderem 10.30 Uhr hier. Jesus befähigt sie, bevollmächtigt sie. Jesus dient ihnen im Gottesdienst, deswegen auch Gottesdienst. Der Heilige Geist in uns, mit uns, hilft uns, unseren Glauben zu leben, Worte zu finden, Liebe weiterzugeben. Er bevollmächtigt uns und befähigt uns. Und dann schickt Jesus uns, bevollmächtigt und befähigt in die Welt mit dem Auftrag, Gottes Reich bekannt zu machen, zu dienen, zu heilen. Und dann sammelt Jesus uns wieder, zum Beispiel in deiner Kleingruppe, in deinem Jugendkreis. Und dort befähigt und bevollmächtigt Jesus dich wieder und schickt dich wieder los. Und dann sammelt dich Jesus wieder ein am Sonntag und so weiter. Diesen Kreislauf leben wir. Und Jesus fährt dieses Modell auch heute noch. Natürlich dürfen wir unsere kleinen Gruppen, Teamtreffs und Gottesdienste nicht auf eine Tankstelle reduzieren. Wir tanken da ja nicht nur, um dann wieder weiterfahren zu können. Da passiert noch viel mehr. Aber meiner Meinung nach tanken wir da eben auch. Aber spannt Jesus dich auch in diesen Kreislauf mit ein? Wo bist du da? Sammelt Jesus auch dich ein? Befähigt und bevollmächtigt Jesus auch dich? Schickt Jesus auch dich? Ich bin ja gebürtiger Kurpfälzer. Was ist das jetzt? Das ist das, was Bülent Ceylan zum Beispiel auch ist, wo der herkommt. Ich rede zwar so nicht, aber ich bin geborener Mannheimer. Als ich jetzt vor knapp 6 Jahren Hesse wurde, musste ich in der Sozialisationsphase einige Redewendungen fallen lassen und einige Redewendungen lernen. Zum Beispiel musste ich lernen, es schickt. Bitte was? Wer schickt jetzt wen? Nee, es schickt. Meinst, ich habe genug Kaffee jetzt in der Tasse. Es genügt. Es schickt. Es ist genug. Ja? Ach so. Also ihr kennt das. Das ist hier bei uns eine Redewendung, die man kennt. Es schickt. Und genau das soll ich dir heute Morgen im Auftrag von Jesus sagen. Du schickst. Du schickst. Du bist genug. So wie du bist, genügst du Jesus. Aber ich bin doch gar kein richtiger Christ. Jesus möchte dich gebrauchen, Gottes Liebe, sein Reich bekannt zu machen. Du wirst gebraucht. Du schickst. Aber damit Jesus mich schicken kann, da muss ich doch erst, nein, du schickst. Aber ich bin doch gar nicht wie die oder wie der. Nein, sollst du auch nicht. Du schickst. Du schickst, weil du gut bist, so wie du bist. Du schickst. Wessen Maßstab legst du bitte an dich? Laut Jesu Maßstab schickst du. Du schickst, weil der Christus in dir, weil Jesus in dir dich mit all dem ausstattet, was du für Jesu Sendung brauchst. Du schickst, weil Jesus dich befähigt und bevollmächtigt. Er tut es für dich. Aber sollte ich dann nicht eigentlich plötzlich diese Gabe, jene Fähigkeit haben, wenn er mich befähigt und bevollmächtigt? Sollte ich dann nicht besser reden, kreativer sein? Nein. Jesus befähigt und bevollmächtigt dich mit dem, was du für deine Sendung brauchst. Du schickst. Du schickst, weil Jesus uns nicht alleine losschickt. Sonst würdest du echt nicht schicken. Jesus schickt Bartholomäus mit den 11 anderen Weggefährten los. Erst die 12, dann die 70, heute uns. Jesus schickt uns zusammen, uns. Als Weggefährten, die von Jesus gesammelt wurden. Wie als Weggefährten, die von Jesus befähigt und bevollmächtigt sind. Und als Weggefährten, uns als Weggefährten schickt Jesus zusammen. Du schickst, weil Jesus dich will. Jesus schickt dich, weil du schickst. Du schickst. Und deswegen ist Bartholomäus vielleicht auch der bedeutendste Apostel für dich. Für die Autoren der Bibel ist er so unbedeutend, dass er kaum erwähnt wird. Jesus sammelt, befähigt und schickt auch ihn. Bartholomäus schickt. Du schickst. Jesus gebraucht auch dich. Du bist gebraucht. Du schickst. Aber ich habe doch so wenig Einfluss. Was kann ich denn schon bewirken? Denk nicht, dass dein Einsatz wirkungslos ist. Denkst du, dass Bartholomäus damit gerechnet hat, dass Herodes von ihm, von den 12 Weggefährten, beeinflusst wird? Und Herodes ist der Volker Bouffier der Region damals. Das lesen wir in Lukas 9, nach unserem Abschnitt 7, Vers 7 bis 9. Woher meinst du dir das Recht zu nehmen, dein Sein und dein Einsatz als unbedeutend abzustempeln? Was Gott daraus macht, ist ihm doch überlassen. Ich will dich heute Morgen ermutigen. Jesus gebraucht dich, du bist gebraucht, du schickst, so wie du bist, und so schickt dich Jesus. So schickt Jesus uns als Weggefährten. Jesus schickt dich, weil du schickst. Als Abschluss, sag das doch mal deinem Weggefährten, deinem Nachbar neben dir. Jesus schickt dich, weil du schickst. Sag das deinem Nachbar jetzt mal hier neben dir. Jesus schickt dich. Und jetzt versuch mal, nicht wegzugucken, sondern so in die Augen reinzugucken. Dem anderen in die Augen reinzugucken und sagen, Jesus schickt dich, weil du schickst. Jesus schickt dich, weil du schickst. Vielleicht ist diese Sommerzeit, vielleicht sind diese Sommerferien die Möglichkeit, nochmal über deine Schickung nachzudenken. Kann ich wirklich glauben, dass ich schicke, so wie ich bin? Lasse ich mich von Jesus schicken, beziehungsweise lebe ich seine Schickung? Und ist das jetzt hier vielleicht der Impuls? Ist das jetzt vielleicht der Impuls, den du brauchst, um deine Schickung hier in der Gemeinde zu leben, in deiner Nachbarschaft, in deinem Beruf, in deinem Ort? Andere Christen suchen vielleicht schon nach dir und wollen gemeinsam mit dir Schickung leben. Lass dich schicken. Jesus schickt dich. Wem das jetzt so unkonkret war und vielleicht jetzt denkt, ach, ich bin so unkreativ, wo will Gott mich jetzt denn schicken? Wir helfen dir. Nach dem Gottesdienst werden der Samuel und ich draußen stehen, neben der Ausgangstür. Und da liegen so schicke. So langsam ist es ausgereizt, oder? Und da liegen so schicke Segensbringerkarten. Die sehen so aus. Und da steht eine konkrete Schickung. eine konkrete Challenge, ein Next Step für dich drauf, den du nächste Woche konkret umsetzen kannst. Also ich habe jetzt mal eine gezogen hier und da stehen immer so zwei Sachen drauf. Eine für diesen Sonntag und eine für bis nächsten Sonntag. Und es steht bei mir hier zum Beispiel drauf, für diesen Sonntag, erstell eine Liste mit Namen von Personen in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen. Plane dir jetzt schon ein, wie du regelmäßig für diese Person betest. Okay, das macht man dann heute, den ersten Abschnitt am Sonntag. Und dann den zweiten Abschnitt mache ich im Laufe nächster Woche. Da steht, wähle eine der Personen auf der Liste aus, der du diese Woche eine Freude, zum Beispiel durch ein Geschenk, eine Einladung oder eine Nachricht machst. Solche Sachen sind das. Und die kriegt ihr dann, könnt ihr dann ziehen dort am Ausgang, wenn ihr das wollt. Jesus gebraucht dich. Du schickst, so wie du bist. Jesus schickt dich. Dann teilten sich die Jünger auf, die Dörfer auf. Überall machten sie das Reich Gottes bekannt und heilten. Amen.